Guten Tag, mein Name ist Sven Precht. Ich begrüße dich zur neuen Folge meines Zencast. Die Sehnsucht nach Normalität. Ich unterstelle dir jetzt einfach mal etwas. Das wird dir vielleicht nicht gefallen, doch ich tue es trotzdem. Denn ich möchte dir und aber auch mir etwas verdeutlichen. Ich nehme mich selbst übrigens nicht davon aus. Wir beide, du und ich, wir sehnen uns nach der Normalität. Die Normalität bietet uns einen gewissen Schutz. Auf der einen Seite wollen wir zwar wir selbst sein. Du möchtest vermutlich keine andere und kein anderer sein, als was du gerade bist. Du möchtest womöglich ein bisschen aus der sogenannten grauen Masse hervorstechen. Das möchte ich ebenfalls. Aber alles schön im Rahmen. Wir sind ja normale Leute. Wir sind nicht extrem. Du bist nicht extrem, ich bin nicht extrem und unsere Freunde sind auch nicht extrem, sonst wären es nicht unsere Freunde. Der eine oder die andere sind vielleicht etwas eigen, haben ihre Eigenarten, ihre Angewohnheiten, sind vielleicht sogar ein bisschen verrückt. Aber bitte, das ist doch normal. Jeder Mensch hat das Recht, ein bisschen verrückt zu sein. Wenn er oder sie nur nicht zu verrückt ist. Denn zu verrückt, das ist eben doch nicht mehr, was wir sein wollen. Wir sehnen uns danach, trotz unserer vielen kleinen Eigenarten, normal zu sein. Ich möchte dir hierzu eine kleine Geschichte erzählen. Diese Geschichte stammt aus meinem eigenen Leben. Ich verzichte weitgehend darauf, die alten und märchenhaften Zen-Geschichten aus China, Korea und Japan zum Besten zu geben. Ich liebe diese Geschichten, doch ich sehe gerade keinen Sinn darin, immer wieder diese alten Erzählungen zu bemühen. Zumal ich selbst lebe, zumal wir alle selbst leben und ein Leben in einer hochinteressanten Zeit führen. Also zu meiner Geschichte, die gleich aus mehreren Geschichten besteht. Doch ich fasse mich kurz. Ich kann dir von der Normalität, von der vermeintlichen Normalität ein Liedchen singen. Das hängt mit meiner eigenen Lebensgeschichte zusammen. Denn ich hatte niemals Gelegenheit, wirklich dazu zu gehören. Ich war immer ein bisschen anders, weil meine Eltern anders waren. Meine Eltern waren Handelsreisende. Sie hatten sich früh selbstständig gemacht und befuhren Wochenmärkte und Jahrmärkte, um diverse Sachen zu verkaufen. Gardinen und Stoffe, Spielzeuge und Deko-Kitsch aus Fernost, Süßwaren, Autopolitur und Silberreinigungsmittel und was dergleichen noch mehr war. Ich kam als kleiner Junge viel herum, saß stundenlang auf dem Beifahrersitz eines unserer Autos und trieb mich Tage und Nächte lang auf eben diesen Märkten herum und habe heute noch ein Glänzen in den Augen, wenn ich einen dieser Schauplätze betrete. In unserer Wohnung lagen überall die Artikel herum, die mein Vater gerade wieder irgendwo entdeckt hatte und verkaufen wollte. Modische Digitaluhren, die er gleich containerweise aus Hongkong kommen ließ. Oder Holzstatuen und Perlenkettchen. Oder die beliebten Gemüsehobel, die noch heute in vielen Küchenschränken ein verwaistes Dasein führen. Unsere Wohnung war teilweise ein Warenlager. Meine Eltern galten in der Nachbarschaft als sogenannte Zigeuner. Ich weiß, dass ich heute diesen Begriff nicht mehr verwenden darf, doch ich habe selbst Roma kennengelernt, die Kollegen meiner Eltern waren und sich selbst als Zigeuner bezeichneten. Wir waren mit diesen Roma sogar befreundet, aber das nur am Rande. Du kannst dir also vorstellen, dass meine Kindheit und Jugend etwas anders verlief als bei meinen Klassenkameraden. Ich galt gewissermaßen als Exot, was aber auch damit zu tun hatte, dass ich etwas verhaltensauffällig war. Ich will hier gar nichts beschönigen. Ich war ein Außenseiter und das lag nicht nur an den anderen. Ich hatte meine liebe Mühe, Anschluss zu finden. Die anderen Jungs und Mädchen müssen instinktiv gespürt haben, dass ich irgendwie anders war. Das hat nicht alle gleich abgeschreckt. Der eine oder die andere kamen mich auch mal zu Hause besuchen und fanden mein Elternhaus bzw. unsere Wohnung interessant. Ich setze das Wörtchen interessant in Anführungsstriche, denn das natürliche Allotria bei uns zu Hause stach allzu deutlich von den gepflegten und nicht so gepflegten Wohnungen und Häusern meiner werten Klassenkameraden ab. Ich möchte dir Mut machen, anders zu sein. Ich selbst habe als Kind und Jugendlicher unter meiner offensichtlichen Andersartigkeit beides, gelitten und nicht gelitten. Natürlich habe ich auch gelitten, weil ich nicht so einfach Freunde fand. Doch ich war auch etwas stolz auf meine Herkunft, auf die vielen originellen Bekannten und Freunde und Kollegen meiner Eltern, die so ganz anders waren als alles, was ich sonst so erfahren durfte. Die Kehrseite allerdings bestand darin, dass über meine Person, über mein Elternhaus, über meine schlechten schulischen Leistungen, aber auch über mein Aussehen, über meine Kleidung gesprochen wurde. Und über eine Sache brauchen wir uns beide keine Illusionen machen. Wenn andere über uns sprechen, dann kommt selten etwas Gutes dabei heraus. Also, ich habe früh gelernt, mit meinem Anderssein zu leben und das Gerede der anderen zu ertragen. So ist es einmal. Meine Mutter war eine selbstbewusste Frau, die wirtschaftlich auf eigenen Beinen stand. Sie hatte sich einen eigenen Gardinenhandel aufgebaut und befuhr regelmäßig die Wochenmärkte in der Umgebung, um Stoffe aller Art zu verkaufen. Mit den Einkünften aus diesem Handel bestritt sie unseren Lebensunterhalt, denn mein Vater war die meiste Zeit abwesend. Doch meine Mutter hatte noch ein anderes Problem. Da sie offenkundig nicht so war wie unsere braven Nachbarinnen oder die Mütter meiner Schulkameraden, stieß sie nicht selten gegen eine unsichtbare Wand. Sie wurde nicht gerade geschnitten, im Gegenteil. Ich glaube sogar, dass viele der anderen Frauen und Mütter, die sie nur ein bisschen kannten, einen großen Respekt vor ihr hatten. Doch sie wurde auch nicht wirklich integriert, nicht wirklich aufgenommen. Wir hatten in der kleinen Stadt, in der aufzuwachsen ich das zweifelhafte Vergnügen hatte, nicht viele Freunde. Wir waren bekannt, erstaunlich bekannt, aber in die gesellschaftlichen Kreise nicht integriert. Das bekam besonders ich als Heranwachsender zu spüren, doch ich möchte noch kurz etwas über meine Mutter berichten. Sie war eine ausgesprochen offenherzige Person und grüßte jeden mit einem lauten Guten Tag, was nicht immer quittiert wurde. Ich habe sogar beobachten dürfen, dass die biederen Leute aus unserer Nachbarschaft sich vorsorglich wegdrehten, um meine Mutter und mich bloß nicht grüßen zu müssen. Du kannst dir vorstellen, dass uns das verletzt hat. Meine Mutter war hart im Nehmen. Ich für meine Person hingegen nahm dieses Verhalten der biederen Leute durchaus übel. Als ich mit der Zen-Praxis startete, viele Jahre später, habe ich eine ähnliche und interessante Erfahrung gemacht. Ich lebte längst in einer anderen Stadt, in München, und führte ein gänzlich anderes Leben als meine Eltern und machte meine ganz eigenen Erfahrungen mit den Menschen um mich herum. Bayern gilt ja nicht gerade als offen, doch ich habe auch erstaunlich viel Toleranz und echte Sympathie, echtes Interesse, echtes Miteinander erfahren. Ich muss hier gerecht sein. Doch es gab mehrere Gelegenheiten, an denen sich die Bruchstellen in der Normalität der anderen zeigten. Als ich mit meiner Zen-Praxis begann und diese Praxis einen immer größeren Raum in meinem Leben beanspruchte, nahm ich auch eine gewisse Entfremdung wahr. Innerhalb meiner eigenen Familie, innerhalb meines eigenen Bekannten- und Freundeskreises und gewissermaßen auch innerhalb meiner beruflichen Aktivitäten. Meine eigene Praxis war anfangs wirklich unschuldig. Ich saß morgens für eine Stunde in der Küche oder in unserem Wohnzimmer und bildete mir ein, dass ich niemanden stören würde. Ein paar Monate später wurde mir die Leitung einer Zen-Gruppe angetragen, was streng genommen ein Witz war, doch ich nahm diese Herausforderung an. Mit den Wochen, Monaten und Jahren wurde ich etwas bekannter in der Stadt, was ich ohnehin schon war, und einmal kam ich sogar in die Abendzeitung mit einem Foto und Interview, was ich mehr oder weniger belustigt über mich ergehen ließ. Es war skurril. Doch ich musste feststellen, dass gewisse meiner Bekannten langsam auf Distanz gingen. Anfangs fragten sie mich interessiert nach dieser Zen-Praxis und ich war noch etwas verlegen, weil ich auf keinen Fall missionieren wollte und auch nicht allzu viel berichten konnte. Doch dann zeichneten sich diese mir längst bekannten Bruchstellen ab, feine Risse in unseren Beziehungen, die sich darin bemerkbar machten, dass wir uns weniger oft trafen, sie öfters eben auch mal keine Zeit hatten. Freunde, die sich sonst nicht so häufig bei mir gemeldet hatten, meldeten sich jetzt noch seltener. Dafür machte ich andere Bekanntschaften, teilweise von Menschen, die sich schon längst in eigenen Welten verloren hatten. Es war insgesamt ein denkwürdiger Prozess. Thank you. Es war insgesamt ein denkwürdiger Prozess, auch weil ich im Grunde nicht viel anderes tat, als morgens und hin und wieder auch abends für eine gewisse Dauer still zu sitzen. Ich habe keine Weltbilder gepredigt, ich habe keine seltsamen Rituale durchgeführt. Nein, ich versuchte von meiner eigenen Praxis möglichst wenig Aufhebens zu machen. Doch ich wurde immer wieder auch von Bekannten, von Kolleginnen und Kollegen angesprochen, die gehört hatten, dass ich jetzt Zen üben würde. Und allein schon diese Fragen oder Bemerkungen zeigten einen gewissen Abstand zwischen uns, eine Differenz, einen gedachten Graben. Ich nahm das jeweils deutlich wahr, doch ich konnte nicht viel dagegen tun. Ich spielte die Sache meist herunter, dass ich morgens eben meditieren würde. Und ich dachte mir, wenn ich einmal die Woche ins Yoga gehen würde, dann wäre das für die meisten dieser Leute doch wahrscheinlich auch kein Problem. Das Problem war nur, dass meine Zen-Praxis eben doch ein Problem darstellte. Kein schwerwiegendes. Ich wurde nicht gerade vom Verfassungsschutz beobachtet. Doch ich erhielt einen unsichtbaren Stempel auf die Stirn. Ich war ein Exot, ein Spinner geworden und verdiente allenfalls Nachsicht. Glücklicherweise kannte ich diese Verhaltensmuster schon seit meiner Kindheit und Jugend. Das war wirklich ein Segen. Und ich saß nicht selten abends in einer Wirtschaft und versuchte, mich in die Lage der anderen hineinzuversetzen, die mich als einen Exoten empfanden. Diese anderen Menschen waren nicht böse oder schlecht. Das war nicht der Fall. Das muss ich auch einfach mal hervorheben. Diese anderen Menschen hatten einfach ein Grundbedürfnis nach etwas, das mit Gemeinschaft, mit Zugehörigkeit zu tun hatte, aber auch mit Konformität. Also ein festes Grundbedürfnis, dem ich einfach nicht entsprach. Unter Konformität verstehe ich so sein und so denken wie die anderen. Wenn du die gleichen Ansichten teilst wie deine Mitmenschen, wenn du dich nicht allzu auffällig kleidest und nur den Freizeitaktivitäten nachgehst, die allgemein anerkannt sind, dann verhältst du dich weitgehend konform oder konformistisch. Wenn du von der einen oder anderen Norm abweichst, ist das auch noch nicht unbedingt ein Problem. Du kannst den anderen ja erklären, warum du dich von deinem Partner getrennt, dir deine Kopfbehaarung abrasiert oder grün gefärbt hast und jetzt Bibelkreise oder eine exotische Tanzgruppe besuchst. Du kannst es deinen Bekannten gewissermaßen plausibel machen und ihnen die Gelegenheit geben, dich mit deinen kleinen Eigenarten zu tolerieren. Das kann eure Freundschaften sogar vertiefen. Doch du solltest hierbei gewisse Grenzen nicht überschreiten. Das Perfide an diesen Grenzen ist aber, dass sie eben nicht sichtbar und auch nicht klar gezogen sind. Ich kann nur meinerseits konstatieren, dass ich gegen diese unsichtbaren Grenzen mehrfach in meinem Leben verstoßen habe, mit den bekannten Folgen. Wir leben gerade wieder in Kriegszeiten. In der Ukraine wird seit einem halben Jahr mit schweren Waffen gekämpft. Die vielen Kriege im Nahen Osten wüten schon seit Jahrzehnten und bringen uns weiterhin viele Flüchtlinge oder Geflüchtete, was unsere Gesellschaften vor gewisse Herausforderungen stellt. Wir gehen einem Winter entgegen, von dem wir noch nicht wissen, wie das werden wird. Steigende Energiepreise und wachsende soziale Spannungen schüren die latenten Ängste von Teilen unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger. Dazu kommt diese Pandemie, die jetzt in einer dritten Welle über uns hinwegrollen kann. Vor diesem Hintergrund kann ich die Sehnsucht vieler Menschen nach einer irgendwie gearteten Normalität durchaus nachvollziehen. Die Zeiten sind aus den Fugen geraten, wie es in Shakespeares Hamlet so treffend formuliert ist. Die Zeiten waren übrigens immer schon aus den Fugen, aber das steht auf einem anderen Blatt. Die Zeiten sind aus den gedachten Fugen geraten und die Menschen verspüren ein Unbehagen, teilweise eine offene Angst und sehnen sich nach Ruhe, nach Normalität. Das kann ich, wie gesagt, gut nachvollziehen. Ich sehne mich ebenfalls nach einer gewissen Ruhe und Ordnung, in der ich nicht mit irgendwelchen Alkohol- und Gewaltexzessen meist männlicher Jugendlicher konfrontiert werde. Ich wünsche mir Frieden herbei. Es gibt wirklich kaum etwas, das ich mir dringlicher herbeisehne als echten Frieden. Von diesem Frieden sind wir allerdings denkbar weit entfernt. Und das hängt nicht nur mit Russland und der aktuellen Führung im Kreml zusammen, die glaubt, eines der benachbarten Länder überfallen und auslöschen zu müssen, weil die Ukraine es wagen, selbstständig sein zu wollen. Das hängt auch mit unseren eigenen Vorstellungen und Denkweisen zusammen. Wir urteilen über andere, und hier nehme ich mich selbst nicht aus. Wir urteilen über andere und in unseren Urteilen schwingen natürlich unsere festen Vorstellungen mit, wie diese anderen zu sein haben. Das ist mehr als nur gefährlich. Frauen sind keine Putzkräfte und Gebärmaschinen, sondern eigenständige Menschen. Daher die Genderdebatte, die freilich mitunter seltsame Züge annimmt. Jungs müssen nicht kämpfen und Schmerzen erleiden können, um echte Jungs zu sein. Junge Männer und Frauen müssen nicht alle Betriebswirtschaft studieren, um sich ihren vermeintlichen Lebenstraum vom eigenen Haus mit Garten und dem ganzen Kladderadatsch erfüllen zu können. So läuft das Leben einfach nicht. So läuft das Leben vieler tausend oder Millionen anderer Menschen einfach nicht. Mit jedem einzelnen Menschen werden die Karten gewissermaßen neu gemischt. Jeder einzelne Mensch, aber auch jede einzelne Nation, jedes einzelne Volk hat ein Recht darauf, sein oder ihr eigenes Leben führen zu dürfen. Wenn wir das nur einmal richtig erfassen und respektieren würden, dann wären wir einem echten Frieden schon einen entscheidenden Schritt näher. Ich möchte dir eine Sache ans Herz legen. Wir beide, du und ich, wir sind in vielen Aspekten unterschiedlich. Aber das darf niemals ein Grund dafür sein, dass wir gegenseitig über uns urteilen. Du hast eine andere Hautfarbe, eine andere sexuelle Ausrichtung, du gehst einer anderen Tätigkeit nach und lebst andere Formen der Beziehung. Bitte, das ist dein gutes Recht. Solange du anderen Menschen, solange du anderen fühlenden Wesen nicht willentlich schadest, ist das mehr als in Ordnung. Wir, du und ich, dürfen die herbeigesehnte Normalität nicht mit erzwungener Konformität verwechseln. Die russischen Machthaber und deren extreme Gefolgschaft wollen den einstigen Bruderstaat Ukraine in ein Korsett zwängen, das ihren eigenen, rückwärtsgewandten Vorstellungen von einem russischen Großreich entspricht. Das Resultat sind Zehntausende von toten, verstümmelten, verwaisten und schwer traumatisierten Menschen auf beiden Seiten der Frontlinien. Und wir ertappen uns vielleicht auch das eine oder andere Mal dabei, dass wir unsere eigenen Korsette auf unsere Mitmenschen anwenden möchten. Wenn eine Freundin oder ein Bekannter nicht gerade so tun, wie wir uns das wünschen würden. Das ist das eigentliche Problem. Und das ist auch eines der großen Themen, mit denen ich mich täglich herumschlage, wenn ich morgens so dasitze und vorgeblich nichts tue, bevor mein arbeitsreicher Tag endlich losgeht.